Teil 4.5. Der Zeuge und Pläne.
Er ist einer, der mir mit am besten gefallen hat von den ganzen Zeugen. Schwer traumatisiert ist, das hast du gemerkt, während er das sagte. Und das habe ich eben auch im Blog geschrieben, dass jemand, der eigentlich in seinem Berufsleben vermutlich so viel erlebt hat und nach all der Zeit immer noch schwer schlucken muss und mit den Tränen kämpft und echt um Fassung ringt und so. Aber gleichzeitig eben auch so, also heute haben wir sehr schön erleben können, um die Schleife zurückzuziehen von der Strafanzeige, wobei ich da noch ganz kurz darauf eingehen möchte. Die Strafanzeige, ja, also ich fasse mal zusammen, du meinst, es ist für den ehemaligen Baudezernenten so eine Art Tritt vor Schienbein. So mal, ihr habt mich geärgert und jetzt ärgere ich euch auch.
Wutventil.
Okay, das könnte eine Motivation sein, da gebe ich dir recht. Aber der Polizist heute, wo du auch in der Mimik immer wieder gesehen hast, wie sehr erstaunt der war, wie sehr einem das Gedächtnis im Stich lassen kann. Mhm. Ja, der ja nur sehr eindrucksvoll mit Videobeweis beigepult bekommen hat, pass mal auf, wo du glaubtest, dass du standest, hast du nicht gestanden. Und ihr habt auch nicht alle, einer mit dem Rücken und einer mit dem Bauch in Richtung Rampe gestanden, sondern ihr habt alle in eine Richtung geguckt und die Laufrichtung ist sowieso eine ganz andere, als ihr ursprünglich wohl mal überlegt hattet. Oder aber, wie es dann hinterher erzählt worden ist, das war faktisch nicht so. Die Leute sind mitnichten durchgelassen worden, wenn sie vom Tunnel aufs Gelände wollten, sondern es war genau andersrum, wenn sie vom... Ich meine, das ist ja auch logisch in der Situation. Die haben gesehen, das staut sich da und es geht am Ende der Rampe nicht weiter. Dass die Leute, die dann weggehen wollten, durchgelassen wurden, vor allen Dingen mit der Nichtinformation, dass im Tunnel es immer voller wird, dass die Einlassvereinzelungsanlagen überrannt worden sind, etc. pp. Alles ohne diese Information. Und ich gucke nur auf die Situation auf der Rampe. Und das haben wir heute sehr eindrücklich gesehen. Es wird zwischen der Polizeikette und dem Kopf der Rampe immer voller.
Ja, und es muss lösen, kann das nur jemand, der noch eine Etage höher sitzt als diese Leute, die in diesen Ketten stehen. So, insofern kriegen wir das jetzt eindeutig mit, wie diese Zugführer und auch der Hundertschaftsführer und auch schon der Einsatzabschnittsführer, Schutz der Veranstaltung, wie die alle versuchen, die Katastrophe aufzuhalten, aber im Prinzip mit ihrem Agieren da unten in diesem Pool entweder was schlimmer machen, aber jedenfalls das Grundproblem, da oben staut sich alles und da ist kein Pusher. Da pusht keiner was weg da oben. Und keiner, hier ist auch keine Lautsprecheranlage. Da wir wenigstens mal sagen können, bitte drängen Sie nicht weiter auf die Treppe. So. Und derjenige, der es wirklich im Griff haben könnte, wäre derjenige, der sozusagen zwischen den Kamerabildern auswählen kann. Derjenige ist, der das Sichere aufs Gelände bringen und wieder zurück als seine innere professionelle Aufgabe hat. Und eins braucht er mit Sicherheit. Ein Mikrofon, mit dem er diese Leute, die er da sieht, ansprechen kann. Weil ansonsten ist das auch einfach ein Horrorjob, das alles zu sehen und nichts machen zu können.
Oder zumindest so viel Einfluss auf die Polizisten zu haben, zu sagen, pass mal auf, ihr macht es gerade in die komplett falsche Richtung.
Ja, das muss irgendwie anders laufen. Da müsste einer sein, da können auch mehrere sein. Das kann auch ein Polizist und ein anderer sein. Und vielleicht würde man es ja auch heute so machen. Ich glaube, in diesen großen Bundesliga-Stadien macht man das so. Da hat man eine Einsatzzentrale, da kann man diese Kameras schalten. Und da wird schon der Stadionsprecher mit einem Master für Veranstaltungstechnik, mit einem Polizist zusammenarbeiten. Und die werden auch einheitliche Ansagen machen. So, aber wir erleben jetzt, und zwar 8,5 Jahre später, also heute der Polizist hat er dann später auch gesagt, dass er versucht hätte, von diesen Bildern und diesen Geschichten wegzukommen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn einer irgendwann im Kontakt mit einem Therapeuten oder auch ganz alleine sagt, ich muss die Geschichte jetzt hinter mir lassen. Das ist sicherlich eine Strategie und das hängt auch, glaube ich, gewaltig vom Individuum ab, wie man das macht nach so einer Traumageschichte. Und ich glaube, dass das dann wirkt. Ich glaube, dass bestimmte Dinge dann man auch in Regionen verschieben kann, wo sie erstmal nicht mehr abrufbar sind. Das war heute absolut sehr eindrücklich.
Ich fand den sehr glaubwürdig auch. Ja? Ja. Also ja. Es ist jetzt nicht so, ich meine, er saß da ja auch ein bisschen ungläubig und sagte, ich höre mich immer nur sagen, ich weiß es nicht mehr.
Naja, er ist als Polizeibeamter, soll er natürlich Ordnungswidrigkeiten und Verbrechen aufklären. Dazu gehört eine besonders gute Beobachtungsgabe und sich zu erinnern und Dinge festzuhalten. Und er stand zum Teil vor sich selber ein bisschen kopfschüttelnd, wie wenig ihm das gelang, und sagte dann aber zum Schluss ziemlich, es könnte auch damit zusammenhängen, dass er versucht hätte, zu irgendeinem normalen Leben zurückzukehren, was ihm wirklich schwer gefallen wäre am Anfang.
Das nehme ich ihm auch ab. Also das ist, es ist mir nach wie vor ein Rätsel, aber darüber sollten wir vielleicht das nächste Mal sprechen. Dass der Veranstalter und die Stadt und die Polizei alle irgendwie unterschiedliche Einsatzzentralen hatten, dass die nicht zusammengehockt haben.
Der Veranstalter sogar zwei.
Die Tatsache, dass die Leute, die da zusammenarbeiten sollten, um die Sicherheit zu gewährleisten, so wahnsinnig weit voneinander entfernt waren und es keine kurzen Wege gab. Also ich kann ja vielleicht noch verstehen, dass die nicht im selben Raum sitzen. Und ich kann auch verstehen, dass der Veranstalter sagt, okay, wir haben da unten an der Rampe jemanden sitzen in einem Container, der von da aus eben das Geschehen beobachten kann und da entscheiden kann. Das ist ja durchaus sinnvoll. Und dass der dann entsprechend in Kontakt steht, hoffentlich. In diesem Fall war es ja schwierig. Aber dass dann die relevanten Einrichtungen wie Polizei, Veranstalter, Ordnungsamt, Bauamt, also Bauamt hatte in dem Moment ja keinen operativen Auftrag.
Wollte nicht mehr kommen.
Aber dass die drei nicht zusammen zumindest über den Flur gesessen haben und sich nicht einen Ort gesucht haben, wo die Wege so kurz gewesen wären, zu sagen, pass mal auf, wenn alles zusammenbricht, dann geht einer mal kurz über den Flur und dann setzen wir uns zusammen und gucken, wie wir die Situation wuppen können. Das ist mir nach wie vor ein völliges Rätsel. Aber das können wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen.
Das, also sie hatten halt alle sehr unterschiedliche Aufgaben. Und wenn du dir den Raum anguckst, wo dieser Stab der Polizei sitzt.
Das ist absurd.
Ja, da sitzen allein 20, 30 Leute, aber um den Tisch. Weißt du? Also wenn du das, kriegst du gar nicht alles in einem Gebäude unter. Du kannst
es
dir meiner Meinung nach...
Es hätte sicherlich eine Möglichkeit gegeben, das in einem Gebäude unterzubringen.
Eine spannende Frage ist, da könnte man durchaus mal gucken, wie ist es denn eigentlich anderswo?
Und also, es ist vor allen Dingen die entscheidende Frage, wie ist es mittlerweile? Sind daraus Lehren gezogen worden, zu sagen, wir müssen halt mal...
Letztes Jahr war es Freikarte Patti Smith, die ich nicht nachrecherchiert habe. Und dieses Jahr wäre es Paolo Conte, wäre mir eigentlich fast noch lieber Paolo Conte. Beide spielen auf dem Roncalli-Platz. Und der Roncalli-Platz, da schon mal also quasi in der Ecke, da hat es schon mal auch so Trude Herr Gedächtniskonzerte gegeben, das ist durchaus ein eingeführter Platz für Konzerte. Ist aber auch nicht so furchtbar leicht zu erreichen und nicht so furchtbar leicht zu entfluchten. Und wie gesagt, wenn du zufällig Lust hast, können wir da gerne mal in einem kleinen Schlenker Love Parade Podcast Groß Paolo Conte mal gucken, wie die es mit der Sicherheit halten.
Also, ich finde,
wenn wir den Müller, also wir können auch durchaus mal irgendwie für den Hörer auf die eine andere Kirsch, gehen, hat sich wirklich was geändert. Also, das wissen wir nämlich alle nicht. Also so nah ist. Ne, man hört immer wieder,
halt
es wäre schwieriger geworden.
Wir müssten halt mal anfragen, irgendwie, wie sieht das Sicherheitskonzept aus?
Ja, genau.
Wer arbeitet da wie mit wem zusammen? Und wie gesagt, es ist nach wie vor eine Frage, die mich umtreibt, dass die alle so. Das wusste ich vorher gar nicht. Ich wäre von Anfang an davon ausgegangen, dass die räumlich enger beieinander gewesen wären. Das hätte Sinn ergeben, auch wenn sie ganz unterschiedliche Aufgaben gehabt hätten. Aber wie wir wissen, ist das ja ein sehr empfindliches Ökosystem sozusagen, dass da, ne, fällt da ein Sack Reis um, ist da hinten irgendwie Hungersnot. Das wäre für mich eigentlich logisch gewesen zu sagen, wir packen die näher zusammen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, da gucken wir das nächste Mal drauf.
Polizei und die Feuerwehr lässt sich das, die sind, haben natürlich auch speziell ausgestattete Räume mit so und so viel Telefonlader und die werden sich das niemals nehmen lassen, dass die da bei sich sitzen, glaube ich. Also,
Weiß ich nicht.
aber kann schon sein. Also in den Stadien weiß ich, dass es so gemeinsame Räume gibt, wo die
Wir machen
dann
das nächste
alle
Mal. Wir fangen
sitzen.
jetzt nicht
Ja,
damit noch
ja,
an. Wir
ja.
müssen das
Nein,
nächste
wollte ich
Mal
ja nicht.
machen.